Der zehnminütige
Tja.
Monolog.
Nee,
Du
so
schaffst
lustig
es in
ist er nicht.
fünf. Du schaffst es in fünf so zu verpacken, lieber Silvio,
Okay, ich gebe mein Bestes.
dass wir eine Basisinformation haben. Halli, Hallöle, sagt man. Ne? Ich sitze hier, ich muss mich entschuldigen. Möglicherweise gibt es heute Hintergrundgeräusche,
Nicht
weil ich
wenige.
hier auf der Couch von Wolfgang Lippert sitze, weil ich den heute den ganzen Tag begleiten werde, weil ich bin auf der Insel Rügen bei den ja ebenso bekannten wie ungemein beliebten Störtebeker-Festspielen drehe, weil die starten am Wochenende. Also wir sind hier mega live sozusagen. Ne? Wir
Wow.
zeichnen das heute auf, morgen, also quasi, heute ist jetzt gestern. Habe ich das richtig zusammengefasst? Heute ist gestern.
Heute ist
Und
gestern.
wenn, ja, und wenn heute gestern ist, also wenn man morgen sagt, dass das jetzt gestern passiert ist, dann ist übermorgen Premiere. Soweit verstanden?
Irre. Wahnsinn. Dann kannst du jetzt Dinge erzählen, die geneigten Zuhörer übermorgen, es sei denn, sie hören ihn nicht nachträglich, sondern sind ähnlich zeitaktuell, wie du und ich es bin in dem Augenblick, also erfahren, die jetzt noch keiner weiß, außer du, die
Ja,
Couch von Wolfgang Lippert.
die ist sehr bequem ist übrigens. Und der ist jetzt gerade, also wir sind jetzt auf dem Weg zu den Vorbereitungen. Der macht sich jetzt gerade frisch und ich habe die Couch bezogen, werde von dem Hund der Familie ein bisschen kritisch angeguckt, weil ich so alleine vor mich hinrede. Und der sich jetzt fragt, redet der mit mir? Hoffentlich nicht. Und nun bin ich aber ganz Ohr, was wir beide heute. Was es zu besprechen gibt.
Aber eine
Hast du
nachträgliche
was
Frage,
vorbereitet?
gibt es,
Ja.
heißt das wirklich Beker? Also heißt das Störte Beker, weil du das von.
Tatsächlich. Also, der Storte Bäcker ist ja kein Bäcker, der was bäckt, sondern es ist der Storte Beker, also
Wow.
der Sturzbecher. Unter der Sturz den Becher. Und das war ein Beker. Deshalb steht da auch tatsächlich ein Beker und kein Becker oder irgendwas ähnliches. Oder eben 2K. Ja. Sondern dann wäre das ja, wird der Vokal kurz gesprochen, so wird der langgezogen, heißt eigentlich Störtebeker.
Amüsanterweise habe ich in meinem gesamten Leben noch nie jemanden den Namen so aussprechen hören. Also, es war ja ein allgegenwärtiger Begriff, also während meiner Kindheit, Jugend und eben auch danach, wenn Leute mir Störtebeker Bier schenken.
Ja, aber das kann ich jetzt gar nicht ändern.
Wir sollten vielleicht mal
Das
bei
ist.
der Brauerei anrufen, dann wette ich, also der erste, die erste Meldung ist Störtebeker. Aber wie spricht man das auf Platt aus?
Das ist auch eine interessante Frage. Das habe ich, die ich nicht beantworten kann.
Okay.
Die kann ich leider auch hier von der Couch, auch wenn es die des allwissenden Wolfgang Lippert ist, kann ich nicht beantworten.
Okay, dann will ich dich da nicht weiter quälen. Aber auf Rügen, auch mein Halt ist hier sicher. Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne am Meer. Dresden hat definitiv zu wenig Meer. Also die Elbe ist ja auch kein Meer und daher neide ich das
Nee,
wirklich und
nee.
fühle im Augenblick, weil es ja so live ist, kann man da auch so richtig mitfühlen mit dieser U-Boot-Kapsel, die da neide ich der Titanic jetzt so. Verloren gegangen ist und das habe ich mit dir ja so verbunden, weil du ja in dem Thema Wasser und Meer
Wer sich
und
in Gefahr
Tiefsee
begibt,
und
kommt darin um. Ich will da jetzt, also das ist jetzt,
wow. Okay.
klingt das möglicherweise gemein,
Klugscheißer, okay.
aber ein bisschen klugscheißerisch,
Naja.
aber ich finde, ist nicht ohne Grund ist das so wahnsinnig teuer. Es kostet eine Viertelmillion, da mitfahren zu dürfen. Deshalb ist auch an Bord ein Milliardär. Die Luft reicht noch bis morgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also bis gestern, also ne, Sie wissen schon, noch ein paar Stunden. Und das ist natürlich zweifelsohne eine riesengroße Tragödie. Aber und wir können nur hoffen, dass zur Ausstrahlung oder zur Premiere, Veröffentlichung unseres Podcasts
Alles gut
alles
ausgegangen
wieder
ist.
gut ist.
Ja.
Aber dennoch ist das natürlich was, boah, Mann, das musst du auch erstmal wollen, ne?
Ich
Da
war
irgendwie 4000
einmal.
oder fast 4000 Meter da runter und das ist ja wirklich beengt und da hast du
Irre.
einen Kapitän oder Piloten, wie auch immer man das nennt, und noch vier Gäste. Das ist schon mein lieber Schwan. Also ich bin ja jemand, ich habe ja durchaus so gut wie keine Platzangst so im normalen Leben, aber so unter Wasser wird es ein bisschen kritisch. Wir waren mal auf Dreharbeiten in Japan und da habe ich einen Deutschen kennengelernt, der ist so Höhlentaucher. Aber so Höhlen, wo du dich halt, also also wo du als Mensch kaum durchpasst, ne? Die nehmen dann ihre Ausrüstung ab, schieben die vor sich her, quetschen sich dann durch Spalten, also mit Mühe, richtig mit Schmerzen, weil das Becken da kaum durchpasst und all sowas. Und so, ja, boah, Alter, ich habe mir so Videos von dem angeguckt, die der immer auf Insta postet. Brutal, ja.
Das geht ja über mehrere Tage teilweise, ne? Die schlafen ja da unten auch.
Genau, also das ist, genau, wenn es dann, wenn es irgendwo Luft gibt. Das ist aber alles und so einem 4000 Meter unter der Wasseroberfläche, ja, in einem extrem großen Gebiet, wo eigentlich also auch diese Rettungsmission, die da jetzt eingeleitet wird, ja, da sagt ja auch der Kollege von der Navy, sagt, das ist nicht so einfach. Klar ist der, wird es irgendwo rund um die Titanic, um das Wrack sein, aber wo die jetzt suchen sollen und dann die Bergung und die dann schnell hochholen, weil der Sauerstoff alle ist und die Kontamination oder wie das fachmännisch ausgedrückt wird, das ist ja alles nicht ohne. Also wir waren gerade hier auch vor Rügen, haben wir Dreharbeiten gehabt. Das hat wahnsinnig wenig mit Wein zu tun, wenn ich mir das recht überlege, aber
mit Flüssigkeit. Darf ich das trotzdem
noch zu Ende erzählen? Mit Flüssigkeit. Ja. Getrunken hat da übrigens keiner auf dem Boot. Haben wir uns eine Reportage gemacht über Geisternetze, die hier in der Ostsee schwimmen, ein Riesenproblem.
Echt?
Weil diese Netze unter Wasser fischen weiter. Und das Problem ist, die holt keiner raus. Da verenden Seevögel, Robben, Fische sowieso. Also ein Riesenproblem, auch für Schiffe übrigens, wenn die dann so unter der Wasseroberfläche treiben, dann gehen auch die Schrauben kaputt, die Schiffe kaputt, also für alle Mist. Und da waren wir bei einer Bergung dabei, die war auf so zwischen 30 und 40 Meter Tiefe. Das ist dann, wie ich gelernt habe, schon so jenseits des, nennen wir es mal Sporttauchens. Das ist schon ein technisches Tauchen, das ist halt mit gewisser Tiefe zu tun, da ist die Atemluft eine andere. Und da wird eben auch wie heißt denn das nun?
Druckausgleich. Ich nenne
das immer Deko-Phase. Also wenn du wieder hochkommst, musst du ja langsam hochkommen, weil wenn du dann wieder in der Luft bist und so weiter, Druckausgleich, Kohlensäure, also Stickstoff im Blut und so weiter. Also all diese Dinge, die da eine Rolle spielen, also alles gefährlich. Ja. Und wenn die ja jetzt aus 4000 Meter irgendwie ruckartig hochholen müssen, weil die Luft knapp wird, dann holler die Waldfee. Ne? Dann kann man ja teilweise wochenlang dann in diesen Deko-Kabinen zubringen.
Ich habe das einmal bei dir in Hamburg erlebt, wenn ich das noch mal kurz ausführen darf. Da gibt es so ein U-Boot, das man besichtigen kann bei euch im Hafen in Hamburg.
Und
das
fand
ich das so
auch schon, das scary. Ist auch schon,
also Hammer.
Schon knapp, so auch gerade mit der Höhe. Ne? Ich meine, für dich, du konntest da ja aufrecht durchgehen.
Ich konnte hopsen.
Für mich war das schon sehr unangenehm. Ich musste mich immer bücken. Nein, man merkt da einfach super, wie klein das ist. Ne? Und das ist noch vergleichsweise großes Boot. Also was da so gerade Anfang des vergangenen Jahrhunderts bis hin zu den Weltkriegen, was da so rumgeschwommen ist, das ist oder auch dieser weltbekannte Film Das Boot, das Original von Petersen, in den Dingern, das ist so hundhaft eng. Und das Problem ist ja auch, dass nach spätestens 3 Tagen riecht's da wie im Iltisbau. Ne? Also aber gut.
Die haben keine Wellness-Einrichtungen da. Also das verstehe ich persönlich nicht, wie man sich da dem hingeben kann oder wie man das mitmachen kann. Weißt du, was ich noch nicht verstehe?
Was denn?
Sherry.
Wahrscheinlich Matrosen und Piraten trinken das. Also es wäre jetzt so ein Störtebeker-Getränk. Das hat ja eigentlich Störtebeker, die haben Bier getrunken damals, oder? Wenn ich das recht entsinne, aber die haben... Aber sonst so Schnaps in Fässern war da auch im Mittelalter schon eine populäre Angelegenheit.
Durchaus, also Riesenthema, war wirklich ein Riesenthema. Wann war Störtebeker eigentlich? Also zu welcher Zeit? Weißt du das? Ruf mal rüber zu Lippi.
Lippi ist noch gerade duschen, also ich rufe den gleich ran, wenn der hier runtergelaufen kommt, dann können wir da nochmal nachfragen, wobei der ist ja quasi der Erzähler dieser Geschichte, der muss es wissen.
Der muss es wissen.
Der Erzähler, der singt ja auch immer am Anfang und so, ist ja mega aufwendig gemacht. Ich muss ja ohnehin mal so eine Lanze für die Stoltenberger Festspiele brechen, weil das, was da so, da ist ja alles so handgemacht, ja, so dass diese, du hast ja echte Falken, echte Pferde, echte Adler, also echte Vögel. Gut, Vögel hast du da viele, aber jetzt so echte fliegende Vögel, dann hast du, sind ja fast echte Schiffe, also sind ja schon echte Schiffe quasi.
Die auch richtig fahren.
Ja, ja. Die übrigens auch Probleme haben, also es gab auch hin und wieder mal, gibt's Schwierigkeiten, weil das natürlich nicht, also das ist natürlich motorisiert und, aber jetzt natürlich auch nicht mit irgendwie 20.000 PS bewaffnet und du hast in dieser kleinen Bucht da vor Ralswiek, auch teilweise, wenn du so aufladenden Wind hast, dann drückt es die von der Bühne weg und teilweise können die dann gar nicht so richtig zurück. Und das ist alles, also es ist wirklich ein großes Spektakel, wo wirklich alles irgendwie echt ist. Das ist,
es ist aber
toll.
Auch
recht, wahrscheinlich trinken die auch alle Sherry.
Es ist aber auch recht erfolgreich. Oder also ich kann mich an frühere DDR-Zeiten erinnern, da war das permanent ausgebucht und danach meinte ich,
dass die in die Schaudebeger-Festspiele gibt es ja erst seit nach der Wende und vorher war das ja eine Naturbühne, wo ich, das kann ich erzählen, sensationell. Ich war da als Kind, logischerweise war ich da als Kind und an was ich mich erinnern kann, ist an, jetzt kommt's, Blue System.
Dieter Bohlen.
Was war Blue System? Ah, du wusstest das.
Ja, Alter, okay, nicht schlecht. Also ich, altes Ostkind.
Also ich fand die Musik ja ganz furchtbar. Also meine Familie hat mich ja quasi dahin geschleppt und da sitzt man, also ist ja quasi eine Naturbühne, als wie hieß das früher, weil es halt so abschüssig ist, aber eben gerade und man da eben sitzen konnte. Da hast du so auf der Wiese gehangen und unten eben rockte Dieter Bohlen in einer wirklich, war damals schon entsetzlichen Frisur, aber der Erfolg gab ihm ja recht. Und genau, und dann die Schaudebeger-Festspiele haben jetzt quasi natürlich eine richtige Bühne und wir haben auch eine richtige, wie nennt man das nicht, so Sitze, also so. Naja, so halt so Sitz rein. Ich meine, da passen ja richtig ein paar tausend Menschen rein. Und aber Faszination als Wieg, das ist ein riesen Motor ja für Mecklenburg-Vorpommern, heißt es ja irgendwie so und so viel, 100 Millionen im Jahr als Wirtschaftsmotor, weil in dem Zuge dieser Festspiele ja irgendwie der ganze Tourismus, was da so mitkommt, was hier so an Bimmelbahnen und Transportwesen, was das, also Wahnsinn, was das für so eine Region bedeutet.
Wobei ich niemals verstanden habe, warum die das mitten in die Hochsaison packen und nicht in die Nebensaison. Aber das werden wir heute hier nicht lösen. Auch nicht lösen werden wir wahrscheinlich, wie sich jemand Blue System nennen kann. Also was da der Grund dafür ist, das werde ich auch nie verstehen. Aber was wir
also
heute...
Es gibt auf der Erde wahnsinnig viele Geheimnisse, mein lieber Silvio, die wir, also auch wenn das hier Wein und Weltfrieden heißt, nie gelöst bekommen
ich
werden.
Ich glaube auch nicht. Und auch in Folge 72 noch nicht. Also da müssen wir noch an dem ein oder anderen Thema
auch
wahrscheinlich arbeiten.
Auch in der 272. Übrigens habe ich eine, darf ich gestehen, habe ich mit Wolfgang tatsächlich im Vorfeld dieser Aufzeichnung lange drüber gesprochen. Er hat sich nämlich unsere vergangene Folge über Portwein angehört.
Wow.
Und er sagte, Silvio, du redest zu viel. Das ist ja sowieso schon immer meine Herangehensweise. Also ich finde ja sowieso, dass du viel zu viel redest, weil ich mich ja also wahnsinnig gern selber reden höre. Nein. Aber ihn hat tatsächlich als interessierten Hörer die Fachkompetenz erschlagen.
Okay.
Jetzt ist die Frage, wie können wir dem gerecht werden? Also eine Variante wäre quasi, du würdest immer nur sagen, okay, du legst so eine Stoppuhr hin und sagst, ich rede nur 30 Sekunden, dann höre ich
sehr
auf
gut.
Und warte, ob Lars kurz was sagt.
Das habe ich ja zwischenzeitlich versucht, aber es kam nichts Gescheites bei dir rüber. Das war
ich bin ja weggenickt. Das ist wahr, ich bin kurz weggedöst und war da unaufmerksam. Jetzt guckt der Hund bestimmt wieder kritisch an. Aber vielleicht müssen wir da für mehr Kurzweiligkeit sorgen.
Wie heißt
oder
der Hund?
Aber bei das ist eine fiese Frage, ich weiß es nicht. Oder ich darf es nicht verraten. Jetzt kommt das.
Ach so, okay. Oh.
Weißt du noch, es ist eine schwarze Bulldogge und ein Knallertier.
Weißt du noch die Geschichte mit Matthias Hai und seinem Hund, als du den als Aufhänger für die Folge machen wolltest und mich angerufen hattest und gefragt hast,
was
hieß
für
der Hund?
Hier?
Genau, und dann braucht er einen neuen Hund.
Ja, da ist der Hund leider vom LKW dahin gerafft worden. Das war nicht, nochmal, das war, war total traurig. Das war total traurig. Hat er da mit Matthias geschrieben, an der Stelle, Matthias Hai. Toller Hund. Matthias Hai, toller Typ, tolle Weine, aber das war wirklich eine Tragödie. Wie auch immer. Mit Hunden ist es gar nicht so einfach. Aber wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück zu zwei Dingen? Erstens mal, wie bremsen wir deinen hochtechnischen Sachverstand ein? Und guck mal, jetzt kommt der Wolfgang. Guck mal, Wolfgang könnte jetzt zu mir kommen und einfach mal Hallo sagen. Er nuschelt, macht er, rennt aber wieder weg. Hat übrigens eine Camouflagehose an. Er ist jetzt auf Störtebeker geeicht. Die Frage ist so, wie kriegen wir das hin? Jetzt kommt er an.
Kriegen wir
Wolfgang, du kannst einfach nur Hallo sagen, dann kannst du wieder gehen, weil wir müssen dann ja auch los.
Hallo, ist vielleicht ein bisschen dürr, aber lieb gemeint. Und du hast immer ein Glas Wein, wenn du diesen Podcast machst.
Ja, das ist euer Wein in dem Fall.
Das ist auch immer das erste Glas.
Ja, immer das erste Glas und in diesem Jahr. Ja, ja.
In diesem also viel Spaß euch.
Ja, gut, wir machen dann mal weiter.
Ich lausche auch hin und wieder mal.
Kontrolliere. Nennt man das Lauschen oder kontrollieren?
Ja. Ich glaube, es ist schon eher kontrollieren. Es ist ein väterliches Kontrollieren. Es ist gar kein Lauschen. Gibt dann auch immer so kritische Anmerkungen. Ein paar der kritischen Dinge habe ich jetzt weitergegeben. Das müssen wir jetzt förderhin beachten. Und du hast jetzt auch nur noch wenig Redezeit, weil wir müssen los.
Wann müsst ihr, also wie viel Zeit habe ich? Also das ist ja ein Thema, wo ich mir jetzt 2,5 Stunden eigentlich zurechtgelegt habe und das sind alle Ausführlichkeiten.
Dann würde ich mich, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das okay finden, ich würde mich dann einfach ausschalten.
Kann ich vielleicht weiterreden und du gehst schon mal, das wäre eine Möglichkeit, aber dann hier, lass uns bei Butter bei die Fische. Oder wie heißt das? Butter bei die Fische oder?
Nein, Butter bei die Fische ist schon okay. Ja,
lass uns da einfach mal hinkommen, weil ich habe sehr viel positives Feedback zu dieser Portwein-Folge bekommen.
Das übrigens, das möchte ich ganz kurz auch nochmal ein, also jetzt, ich habe nur die Kritik weitergegeben, aber auch das Positive, das Portwein tatsächlich, und das habe ich wiederum unterschätzt, dass Portwein ein so interessantes, also ich finde das interessant, okay, klar, aber dass das auch so alle anderen spannend fanden, fand ich bemerkenswert und das stützt ja die These, weil du ja so ein bisschen im Schnapsmonat bist, dich weiter mit Spirituosen, also dass wir uns den Spirituosen zuwenden.
Sind ja keine Spirituosen, sondern Likörweine und daher entstand.
Aber gilt es nicht als Spirituose alles über, was weiß ich, 16% ist irgendwie, gibt es da nicht irgendeine...
Du zahlst eine, das habe ich dir bei der letzten Folge auch erklärt, eine Zwischenerzeugnissteuer, weil du keine wirkliche Branntweinsteuer ansetzen kannst.
Da war so ein Unterton.
Und es gibt so eine Zwischensteuer sozusagen, die nicht ganz so hoch ist, aber die dort eben auch angesetzt wird. Bei Weinen und ab 15, 16 Volumenprozent, ich müsste dich nochmal nachlesen, war ja Steuerrecht, deutsches Steuerrecht.
Siehst du, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich.
Anders besteuert. Ja. Also da hast du teil recht und hast dich zugehört. Festgenagelt. Und jedenfalls kam der Wunsch auf, dieses Thema so ein bisschen weiter zu bespielen. Also da
den Portwein oder die geistigen Getränke?
Eigentlich die Likörweine, weil es da teilweise Spezifikationen gibt, die großartig und außergewöhnlich sind. Und aber manchmal so kleine Geheimnisse birgen. Und mir ging es, um den Bogen zu kriegen, mein halbes Leben lang mit Sherry, bis ich ein Sherry-Seminar besucht habe und gemerkt habe... Ein Sherry-Seminar, wo wir verschiedene Sherrys probiert haben, wo mir dieses Thema Sherry eigentlich erklärt wurde, das erste Mal erklärt wurde und eben vereinfacht erklärt wurde. Also im Prinzip kinderleicht und es ist eigentlich auch nicht so schwer. Und das Schlimmste ist, glaube ich, so das Image des Sherrys, das man im Allgemeinen hat, weil es ähnlich wie beim Uso gibt es den umsonst und was nicht kostet, ist nicht und meistens ist es auch nicht, was du im Steakhouse da irgendwie schon vorgefertigt dann irgendwie die Hand gedrückt bekommst und was billigste Massenware zumeist ist. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber meistens ist es nicht irgendwie großartig, was du dort dir in den Kopf stellen kannst. Und es hat mit dieser eigentlichen Klasse Sherry nichts zu tun und eigentlich wird es der Situation auch nicht gerecht, weil Sherry ein außergewöhnlicher Speisebegleiter ist. Was ist Sherry für dich, wenn ich dich da zwischendurch zu Wort kommen lassen kann?
Also Sherry ist einer der Dinge, die ich trinke. Also
wirklich?
Ich bin ja tatsächlich. Also mit Whisky, was ja eine Wahnsinnswissenschaft ist und ich glaube, wir hatten das neulich schon mal erwähnt, ja, also das ist ja, geht ja in die unermessliche Preisdimension. Dem kann ich nichts abgewinnen. Ebenso alle ganz klaren Geschichten wie, also egal ob die aus Getreide oder Kartoffeln gemacht werden, da bin ich komplett raus. Und auch so Cognac ist mir irgendwie zu hart. Weiß ich nicht, ob ich das, kann man das so sagen?
Aber versuch Sherry mal nicht in diese Richtung zu drücken, sondern versuch ihn mehr als Wein zu sehen.
Ich sehe es jetzt schon als Getränk, also da ist jetzt Likör, also der Wein auf der einen Seite und dann, wenn es mit Zucker und Alkohol nach oben geht, dann sind das ein bisschen kompliziertere Getränke, die man nochmal anders, also auch mengenmäßig ja auch dosieren muss. Also insofern würde ich das also in die dosierungspflichtige Kategorie packen.
Wobei ein Fino oder ein Manzanilla hat 15 Volumenprozent, also das haben viele deiner historisch genossenen Rotweine auch. Da hast du ja auch mal in die große Alkoholkiste gegriffen.
Ich habe übrigens neulich, und ich wollte mir das noch aufschreiben, habe es nicht gemacht, einen südafrikanischen Chardonnay gehabt, der wirklich sensationell war. Da war alles ganz wunderbar, Holz auch in Maßen, aber mit wirklich 15%. Da dachte ich, Mensch, Jens Kinder, das ist aber auch hart. Also war gut, ja, aber das, und der Alkohol in dem Sinne hat auch gar nicht so, so geschmeckt, aber es ist natürlich jetzt inzwischen, wie die meisten bemerkt haben, auch schon warm und wir haben da so abends gesessen und das Wein, das hat man gemerkt. Also,
glaube ich auch.
Aber wir sind irgendwie beim Sherry mit 15%. Sind das, jetzt hat er immer, da immer so 20 auf der Uhr. Nee, ist da weniger Alkohol drin? Ich will eigentlich gar nicht da über den Alkohol reden, aber Sherry ist für mich vom es ist dann auch Port, finde ich geschmacklich einfach am komplexesten. Und ich, diese rauchige Leder, all das, was mit diesem Whisky assoziiert wird, schmecke ich nicht und oder kann ich nur so bedingt, mir ist das dann auch zu sprittig. Also am Ende ist es ein Schnaps, egal wie viel, was da alles an Geschmack reingedrückt wird. Mhm. Ist nicht meins. wollte ich gerade sagen Whisky Cola, aber deshalb ist Sherry ist für mich was ich so gesehen toll finde und auch diese alle Verwendungsfälle, sei es als Aperitif oder GST, finde ich das super. Aber das wollte jetzt deinen fachkundigen Auswirkungen eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so, ich wollte die gar nicht beeinflussen.
Um auf deine Frage von vor 150 Worten zurückzukommen, sollte ein Sherry zwischen 15 und 22 Volumenprozent haben. Also es gibt, und das macht das Ganze unfassbar einfach, eigentlich nur drei Rebsorten. Zum einen Palomino Fino, den wir auch ganz kurz Palomino nennen. Dann Moscatel d'Alexandria, also eine Muscatella-Varieté, die eigentlich am seltensten ist. Und den allseits bekannten Pedro Ximenes, also kurz PX, den du von mir auch schon mal serviert bekommen hast in einer anderen Situation, der übrigens von einem Deutschen entdeckt wurde und angeblich nach dem benannt werden sollte, dem Peter Siemens. Und da der geneigte Südspanier mit dem Sherry im Mund das nicht aussprechen kann, ist er dann irgendwie beim und daraus wurde Peter Siemens dann irgendwie. Also die drei Rebsorten, die kann man sich merken, das macht das Ganze unfassbar einfach. Und es gibt halt ganz viele einzelne Spezialitäten beim Sherry, aber es gibt in dem Sinne nur 7 Grundarten von Sherry. Und wenn man sich die einmal nur vor Augen führt, dann ist das ist es eigentlich ein einfaches Ding. Das Gebiet selber, Andalusien.
Ganz kurz, ich muss jetzt hier nochmal einmal darauf hinweisen, was hier so im Hintergrund passiert. Hier ist jetzt gerade, was ein bisschen lauter, weil Heikes berühmter Erdbeerkuchen gerade serviert wird. Und es ist ein bisschen link, was du mir jetzt hier aufs Ohr... Was also unheimlich spannende Dinge erzählst und ich muss diesem Erdbeerkuchen hier zugucken. Also falls es ein bisschen lauter wird und klappert, ist es eine Erdbeertorte von, ach nee, das darf man gar nicht, also das möchte ich gar nicht sagen. Also von einem sehr bekannten, in Norddeutschland sehr, also da gibt's Erdbeeren, auch Marmelade und Erdbeerpopcorn und alles mögliche.
Ah, von dem Hof.
Von diesem Hof.
Aus Zirko, das heißt, genau.
Das darf ja so nicht mehr heißen, das muss jetzt irgendwie anders heißen, aber echt? Da sind die Erdbeeren hier.
Das darf ja, nicht mehr so heißen?
Ja, das darf jetzt nicht mehr Erdbeerhof heißen oder Erlebnispark oder irgendwie, keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt, auch das ist wieder, das führt jetzt zu weit. Und über Silber tatsächlich, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ich muss jetzt zu diesen Dreharbeiten. Wie machen wir das jetzt? Es gäbe die eine Variante, wenn wir sagen, pass mal auf, lieber Zuhörer, wir machen es richtig spannend. Und vertrösten dich auf die Folge 2 des Sherrys. Oder aber, jetzt müsste man eigentlich abstimmen. Wie machen wir das?
Oder ich habe noch 10 Minuten. 10 Minuten kannst du mir noch schenken, oder? Dann ratter ich das schnell runter für den geneigten Zuhörer und dann sind wir durch.
Also ich habe tatsächlich höchstens noch 3. Weil alle da stehen, also quasi mit diesem Erdbeerkuchen in der Hand und los müssen, weil der Wolfgang jetzt in die Maske muss. Der 10-minütige Monolog. Nee, so du schaffst es in 5. Du schaffst es in 5 so zu verpacken, lieber Silvio.
Okay, ich gebe mein Bestes.
Dass wir eine Basisinformation haben, die einen wirklich weiterbringt und die
dann werden wir das nach der
dann
Sommerpause
vertiefen wir das.
Dann werden wir es nach der Sommerpause vertiefen, die dann nach dieser Folge angetreten wird. Also, es gibt
das machen wir ja richtig. Das ist ja der Mörder-Cliffhanger. Also, gibt 7.
Es gibt 7 verschiedene Sorten. 7. Eine kennst du vielleicht schon, das ist der Fino Sherry. Das Besondere beim Fino Sherry ist, dass der reduktiv ausgebaut wird, also nicht oxidativ, also nicht mit Sauerstoff, sondern unter Sauerstoffabschluss.
Los komm, jetzt Sherry. Sherry ist ein spanischer Weißwein.
Dann Sherry. Sherry ist im Prinzip ein Likörwein, ein aufgespritzter Weißwein, wenn man so möchte.
Du kannst mir das ja, du kannst ja den Podcast einfach ausdrucken und mir schicken.
das kann man mittlerweile wirklich, also dass man sich das Text-to-Speech, Speech-to-Text und sich das dann alles nochmal durchlesen kann. Also wer der geneigte Hörer kann sich daraus ein Buch machen. Also Sherry ist eigentlich ein Weißwein und eigentlich nicht nur, weil es auch ein uneigentlich gibt, sondern weil er erstmal wie ein Weißwein produziert wird, besteht hauptsächlich aus drei Rebsorten. Die eine kennen wir nicht so sehr, das ist Palomino Fino. Mhm. Das ist die Hauptrebsorte, die wird zu 90% angebaut auf diesem Gebiet. Das sind eigentlich und uneigentlich um die 10.000 Hektar.
Mhm. In Andalusien.
Und 90% davon Palomino Fino. Ein ganz, ganz kleiner Anteil ist Moscadell. Mhm. Und ein nicht unerheblicher Anteil dabei, nämlich um die 8% in der Relation zu Moscadell, ist Pedro Ximénez, der benannt wurde nach dem wohl Entdecker dieser Rebsorte, nach Peter Siemens, weil die Spanier das nicht aussprechen konnten, also dann irgendwie wahrscheinlich mit dem Sherry im Mund, dann wurde daraus Pedro Ximénez. Und kurz, wie er so im aktuellen und aktiven Trinker-Dasein nennt den PX. Wahrscheinlich werden wir das Ganze lange auch nicht ständig aussprechen können. Und ja, du hast recht, das ist in Andalusien, also im südwestlichen Teil Spaniens, oberhalb von Gibraltar, beziehungsweise unterhalb von Sevilla, ungefähr unterhalb von Sevilla, gibt es das sogenannte, nicht Bermuda, sondern das Sherry-Dreieck.
Warum denn Sherry-Dreieck? Wenn
man drei Orte kennt.
Wenn man da mit zu viel Sherry im Kopf verschwunden geht.
Dann wird daraus das Bermuda-Dreieck. Nee, dann läufst du die Dinge einzeln ab, so gedanklich. Und sind drei Orte sind dabei maßgeblich. Und das ist ganz im Süden, El Puerto de Santa María.
Mensch, wie du das aussprichst, ne?
Hast du schon mal gehört?
Das ist ja wirklich.
Ich habe schon Sherry
Intus. Du hast Sherry schon Intus und hast aber auch vorhin auch zwei Stunden lang vorm Spiegel gestanden und diese Worte geübt. Also diese.
Mit dem Korken im Mund. Da, wenn ich das dann irgendwie.
Cadiz.
Also im Osten ist. Und das ist wirklich schwierig auszusprechen, finde ich. Zumindest für uns Nordeuropäer. Jerez de la Frontera.
Ja, herrlich, klingt auch ganz wunderbar.
Na, in dem Sinne ist ja das Amüsante, warum aus Jerez oder wie auch immer man das ausspricht, eigentlich Sherry wurde, weil die englischen Importeure das nicht aussprechen konnten und dann irgendwann Jerez und Jerez und Sherry daraus wurde. Also im Zug der Verunballung des Wortes wurde aus Jerez wurde dann irgendwann Sherry im sogenannten geführten 15. Jahrhundert. Und ganz im Nordwesten ist eine der nicht minder wichtigen Städte.
Jetzt?
San Luca de.
Dachte.
Oh, jetzt hake ich. Das ist ja peinlich. San Luca de Barrameda. Und in
die hast du nicht oft genug geübt.
Stadt, ne, wichtig,
das hast du nicht oft genug geübt.
Oder zu viel ohne Sherry. Ja.
Komm, trink nochmal einen Schluck Sherry. Komm, gib nochmal einen drauf.
Auf die Glas. Also, San Luca de Barrameda. Den ich hake immer noch. Gut, aber das kann ich ja im Nachhinein nochmal üben und
das dann ausdrucken.
Dann so sanft einsprechen für die dritte Stunde.
Ja, ja.
Und das ist eine nicht unwichtige Gegend oder eine nicht unwichtige Hafenstadt, weil dort eine Sherry-Spezialität herkommt. Und zwar der aller leichteste Sherry, den es gibt. Mhm. Und das ist der Manzanilla. Manzanilla ist im Prinzip nichts anderes als ein Fino. Was das ist, würde ich später nochmal erklären. Der muss aber aus der Gegend um diese Hafenstadt kommen. Und das Interessante ist, dass es so Zentrum des Kamillenanbaus in Spanien ist. Mhm. Manzanilla heißt nichts anderes als Kamille. Und wenn du dir die Aromen einer Kamille vorstellst, dann hast du die Aromen eines Manzanillas in der Nase, auf der Zunge und in der Präsenz. Und dann kannst du dir vorstellen, wie großartig eigentlich ein Sherry als Speisebegleiter ist. Also dieses Zarte, dieses Elegante, dieses Feine und dann trotzdem geschmacklich durch die 15 Volumenprozent dieses Beständige.
Okay, also dass er gut zum Essen passt, habe ich nie in Frage gestellt, Silvio.
Unfassbar, also geradezu, man hat es ja, wenn man einmal da unten im Urlaub ist, jederzeit bekommt man es demonstriert, beziehungsweise kann es live miterleben, gerade zu Fisch, zu Krustentieren, zu Antipasti, ein Geschenk für die Sinne, also es ist außergewöhnlich. Wenn ein ein Fino eben nicht aus San Luca de Barrameda stammt, dann ist er ein Fino. Also alles außerhalb dieser Region ist ein Fino. Der ist in der Regel ein wenig kräftiger, aber immer noch sehr, sehr nuanciert, sehr differenziert, sehr fein. Da sind wir schon bei der zweiten von 7 Kategorien im, ja, in der Sherry-Welt, kann man so sagen. Und das Besondere, warum diese beiden Spezifikationen so außergewöhnlich zart, so filigran, so nuanciert sind, ist, weil die reduktiv ausgebaut werden. Das heißt, die Holzfasslagerung, die ein Sherry erfahren kann, darf, muss, erfolgt unter einer sogenannten Florschicht. Mhm. Flor hast du bestimmt schon mal gehört und das hat nichts mit der Zahnpasta zu tun, sondern ist eine Schicht, die sich über ein zu 85% gefülltes Fass legt. Das hat mit diesem ganz besonderen Klima dort im südwestlichen Teil Spaniens zu tun. Das ist eine Art Bakterium, was sich darauf bildet. Das ist interessanter, also es ist eine Hefeschicht, die sich dort zusammenfindet, und wenn die Oberfläche komplett abschließt des Sherrys, dann kann er darunter reifen, und weil eben ein Sauerstoffabschluss stattfindet, reift er reduktiv. Und das ergibt den ganz besonderen Geschmack der Finos und der Manzanillas. Das Interessante ist, dass diese Florschicht, also diese Florhefen, die sollten eigentlich deinen Namen tragen. Weil die ernähren sich von zwei Dingen. Auf der einen Seite von Sauerstoff, deswegen können sie den befindlichen Sauerstoff innerhalb des Sherrys und eben auch an der Oberfläche auffressen. Und nicht wie normale Hefebakterien von Zucker, sondern von Alkohol. Also sie ernähren sich von Alkohol und Sauerstoff.
Verstehe.
Also die Larschicht sozusagen.
Ja. Von Luft und Liebe.
Und daher runter, genau, daher runter entwickeln sich eben Manzanilla und Fino. Das sind sehr außergewöhnliche, sehr filigrane, aber man muss sie sehen wie Weißwein. Auch wenn du die Flasche Fino oder Manzanilla mal aufmachst, solltest du sie genießen wie ein Weißwein. Das heißt, du solltest sie innerhalb von 1-2 Tagen getrunken haben. Und das Schlimmste ist halt, was in den meisten Steakhäusern ist, dass ein Sherry dann so 2, 3, 4 Monate da irgendwie umher oxidiert und eigentlich nichts mehr damit zu tun hat. Es gibt eine oxidative Form des Ausbaus und eine teiloxidative Form des Ausbaus. Die teiloxidative Form des Ausbaus ist der... Der Amontillado, entschuldige,
stimmt, ich nicht, genau. Du wolltest mich auf diese Aussprache.
Wenn diese Florschicht irgendwann sich auflöst und der darunter befindliche Sherry anfängt, sich so ganz, ganz langsam zu entwickeln und im Prinzip zu oxidieren. Das kann auf zweierlei Weisen passieren. Entweder sagt der Winzer oder der Sherry-Produzent, ich möchte das gerne, und gibt einfach ein wenig mehr Alkohol hinzu, denn der Sherry wird ja, nachdem ein normaler Weißwein produziert wurde, aufgesprittet für ein Fino, für ein Manzanilla auf 15%, für ein Amontillado auf ungefähr 17% oder 15-17%, und durch dieses Aufspritten stirbt eben, weil Hefen ab einer gewissen Alkoholgradation nicht mehr vegetieren können, sterben, stirbt diese Schicht ab. Das ist die unnatürliche Form der Amontillado-Erzeugung, oder die natürliche, das passiert nach 10 bis 15 Jahren, dass die Florschicht einfach zu alt wird, abstirbt und der darunter befindliche Sherry einfach oxidieren kann. Das ist die dritte Form des Sherrys, wenn man so möchte. Die vierte
noch
Form
vier,
ist der Olo Rosso. Das ist ein... Wäre dementsprechend, ja. Hast du also deine
zählen
Hand parat?
Zählen,
bist du immer so, genau,
ich,
perfekt,
zählen.
Super.
Taschenrechner habe ich dabei.
Das ist der Olo Rosso. Und der Olo Rosso ist die oxidierte Variante des Sherrys. Das heißt, er wird von vornherein so stark aufgesprittet, ungefähr auf, na, man sagt 17-20 Volumenprozent. Und dann kann sich keine Florschicht bilden und der oxidiert durch. Das sorgt dafür, dass wir eben herrlich oxidierte Aromen haben, also so richtig nussige, so richtig karamellige, so richtig würzige, so richtig intensive, so richtig geschmackvolle Aromen. Und er kann dann über einen etwas längeren Zeitraum, teilweise über Jahre oder Jahrzehnte, reifen und oxidieren. Und all diese vier Varianten werden, wie eigentlich nahezu jeder Sherry, im Solera-Verfahren produziert. Solera-Verfahren, das ist ein Verfahren, was ich glaube, das erste Mal beim Sherry angewendet wurde, mittlerweile bei vielen Likörweinen oder eben auch Spirituosen verwendet wird und was der Qualitätssicherung dienen sollte. Also du hast beim Solera-Verfahren ganz unten eine Fassreihe. Das ist die eigentliche Solera, wenn man möchte. Und Solera heißt nichts anderes übersetzt als die Bodenplatte. Also das ist so der Boden des Soleras. Und das ist der Teil, aus dem der Sherry entnommen wird, wenn man ihn einmal abfüllen möchte. Nämlich aus dem unteren Teil, ungefähr 15% von einem vollgefüllten Fass oder eben ein Drittel immer heraus und füll daraus den aktuellen Jahrgang.
Na, 15% sind nicht 33, ne?
Sich gestapelt die weiteren Fässer. Das sind die sogenannten Criades. Ab der zweiten Reihe heißen die Criades. Das heißt übersetzt nichts anderes als erziehen, wenn man den Sherry in diesen Fässern erziehen möchte. Und dadurch, dass es wie eine Pyramide aufgestapelt wird, wird es halt immer ein Fass weniger nach oben gesehen. Es müssen mindestens zwei Criades und ein Solera, also drei Reihen sein, dürfen maximal 14 Reihen sein. Was so ein bisschen erklärt, ja, wie hoch dieser Turm dann letztlich sein kann. Und bei einem Solera ist es so, dass wenn ich aus dem unteren Teil, also aus der Solera, Wein entnehme, muss es aus dem darüber befindlichen immer wieder aufgefüllt werden. Was erklärt, warum ein sich über die Jahre ergebendes Mischverhältnis entsteht. Und irgendwann kommen dann die Weine von oben nach unten immer wieder aufgeteilt an und somit habe ich so ein über Jahrzehnte sich entstehendes und immer weiter reifendes Qualitätssegment, wo ich sagen kann, ich habe eine sehr, sehr gleichbleibende Qualität. Mhm. Weil das so beständig ist, so qualitätssicher ist, haben wir die Situation, dass eben ganz, ganz viele Produzenten in anderem Genuss, Likör, Spirituosenbereichen hingegangen sind und gesagt haben, das ist eine richtig coole Sache, das machen wir auch gern. Deswegen gibt es das teilweise bei verschiedenen Branntweinen und teilweise bei verschiedenen auch anderen Likörweinen, dass man eben dieses Verfahren anwendet. Also wir haben vier Kategorien. Die Kategorie nach dem Oloroso wäre der Paolo Cortado. Paolo Cortado ist eine Spezifikation, die wie ein am Anfang wie ein Vino produziert wird und sich dann später aber geschmacklich wie ein Oloroso entwickelt. Wenn man sich nicht zu sehr damit beschäftigen möchte, dann würde ich die Kategorie vielleicht so ein wenig außen vor lassen. Aber sonst ist es so die feinste und die eleganteste, weil so die zwischenweltliche Kategorie zwischen einem Amontillado und einem Oloroso. Es gibt, und das mag manch einer schon mal gesehen haben, den Cream Sherry. Mhm. Cream ist eine süße Variante des Sherrys, wo man einen Oloroso nimmt und den mit einer, ja, ich sag mal, süßen oder edel oder rest- oder konzentriert süßen Sherry-Spezifikation, dem Pedro Ximénez, dem PX, sozusagen versüßt, also ihm Zucker beifügt. Und da gibt es verschiedene Intensitäten, ein Medium, ein Cream oder ein Pear Cream. Die einfachste Variante eines Cream Sherrys muss ungefähr 10-11% Restzucker haben, was durchaus eine ganz schöne Menge ist. Also ja, das sind ungefähr 5 Teelöffel Restzucker. Wenn du dich erinnerst, Cola hat 6 Teelöffel pro Glas, also pro 0,2 Liter sozusagen. Und da ist schon eine gewisse Süße. Teilweise geht das sogar weiter bis zu 6, 7, 8 Teelöffeln. Also es kann schon richtig doll süß werden. Das ist ein Sherry, der ganz gerne für Cocktails genommen wird, der ganz gerne als Desserts oder einfach so als Trinkwein genommen wird. Und die Grundlage für den, um ihn zu süßen, ist der Pedro Ximénez. Beim Pedro Ximénez nimmt man eben diese Rebsorte Pedro Ximénez, nimmt die Trauben, breitet die für eine Woche in dieser brütenden Hitze Andalusiens auf Strohmatten aus und konzentriert diesen Sherry. presst die dann ab und da haben wir bis zu 40% oder 50% Restzucker oder Zucker in einem Glas. Das sind ungefähr 20 Teelöffel Zucker pro Glas. Also ungefähr mindestens 180 Gramm bis zu 500 Gramm Restzucker pro Glas. Und das ist so ein richtig dickes Ding. Also es ist so diese Art von Sherry, die man ganz gerne übers Eis nimmt, die man gerne so trinken kann, die man vom Teelöffel trinken kann, die unkaputtbar sind. Also wenn du diesen Sherry hast, wenn du einen Peter Kremnes hast, die sind zwar nicht ganz günstig, liegen teilweise zwischen 40 bis 70 Euro, aber den kannst du offen stehen lassen für teilweise Monate, Jahre. Den ältesten, den ich mal gesehen habe, der wurde im ungefähr 17. Jahrhundert abgefüllt und ist heute noch durchaus trinkbar. Also es sind Sachen, die sind für die Ewigkeit gemacht. Und sowas zu Hause zu haben, ich meine, am Anfang ist es ähnlich preisintensiv wie ein Whisky, aber es ist genauso beständig wie ein Whisky. Und so ein Peter Kremnes im Kühlschrank zu haben oder offen stehen zu haben und immer mal zu naschen, finde ich großartig. Und gerade einen Oloroso, einen Peter Kremnes, das sind eben auch die Sherry, teilweise eine Amontillado, die du in diesen kleinen Karaffen siehst, wenn du so einen alten englischen Film siehst, wo dann jemand hingeht, seine Karaffe und so ein kleines Schlückchen einschenkt und eben diesen Sherry genießt, die kann man oxidiert, die kann man langzeitlich genießen und die muss man nicht in ein, zwei Tagen, sondern die kann man in ein, zwei Monaten oder gar Jahren genießen, weil die leben von der Reife, weil sie durch die Fassreife schon so unfassbar intensiv oxidiert sind. Preislich würde ich beim Sherry ungefähr zwischen 20 und 40 Euro veranschlagen. Würde nicht darunter gehen. Es gibt teilweise eben auch billigste Kochsherrys, aber die würde ich nicht mal zum Kochen nehmen, weil es sind einfach billigste Imitate, die dort verwendet werden und die in der Tat also weder zum Trinken noch zum Kochen Spaß machen. In vielen Rezepten findest du Sherry, gerade weil du ja so ein Kochfan bist. Und ich würde da zumindest einen Amontillado nehmen, denn wenn du mit Wein kochst, dann möchtest du ein bisschen diese nussigen Aromen herausarbeiten und die findest du im Amontillado. Warum, vielleicht so als kleine abschließende Frage und so manch einer steht kurz vor der Reisesaison, kurz vorm Urlaub, warum ist ein Sherry so wie ein Sherry ist? Und das hat zum einen mit dem Klima dort zu tun, das ist durchaus kühle Winter, warme Sommer, dass es kühlere Nächte und sehr heiße Tage gibt und durch die kühlen Nächte schaffen es die Reben sich zu revitalisieren, können von dem sehr warmen Klima am Tag profitieren. Durch die starke Meeresnähe haben wir relativ viel Luftfeuchtigkeit, wodurch die Reben in der Nacht nochmal richtig durchatmen können. Und es gibt erstaunlich viel Niederschlag dort in Andalusien, im Sherry-Dreieck. Der findet aber amüsanterweise nur zur Winterzeit statt. Also im Winter fallen dort um die 500 bis 600 Milliliter Regen. Das ist ungefähr die Jahresregenmenge, wie wir sie auch in Franken haben, um eine Verbindung zu dir zu schaffen. Aber eben nur im Winter. Aber aufgrund des besonderen Bodens, die es oder der besonderen Böden, die es dort gibt, schafft es die dortige Region, die Feuchtigkeit einzuschließen. Also wir haben da zum einen die, also so richtige Kreideböden, die haben dort auch einen Namen, die heißen Albariza. Das ist die weiße Erde. Und die sind wie ein Schwamm. Sie lassen zum einen das Wasser durch, saugen es im Untergrund auf wie ein Schwamm, saugen sich damit voll. Und wenn dann am Tag oder im Sommer die Hitze kommt, dann verkrustet die Oberfläche und im Untergrund wird die Feuchtigkeit gespeichert, sodass die Reben eben entsprechend über den Sommer und überleben können. Dann gibt es noch die Baros, das sind Lehmböden, die es dort gibt, die natürlich Wasser speichern. Die werden meistens für den Moscadell-Anbau genommen. Und die Arenas, das sind Sandböden, die es dort gibt, die für eine Spielart, eine Facette im Sherry-Sorten. Aber das ist eigentlich sehr außergewöhnlich. Und wenn du ein Bild dann aus Andalusien, aus der Sherry-Region mal siehst, du siehst diese wunderbar weißen Böden und darauf die grünen Pflanzen. Das ist so wunderschön. Also es lohnt sich auf alle Fälle, einmal in dieses Gebiet zu reisen und vielleicht für sich selber Sherry und gerade zu Speisen, zu Grillgut, jetzt im Sommer zum Barbecue zu entdecken. Und ich hoffe, dass wir das einmal gemeinsam können.
Das will ich auch.
Musst du los, Lars? Du hast
ja
vorhin schon gesagt,
ja, der quasi Klaus Störte Becker wartet schon. Ja, der wartet auch schon. Aber die Verbindung, du hattest ja vorhin nochmal gefragt, wann der so
vielleicht
gelebt hat.
Vielleicht kannst du noch was Schönes dann einfach zum Abschluss und zu unserer kleinen Sommerpause sagen und so einen Ausklang finden, bevor ich weiterrede.
Okay, ich hätte jetzt noch eine andere Sache erzählt. Also pass auf, du hast ja vorhin gefragt, wann Störte Becker gelebt hat. Das war so im 14. Jahrhundert. Und da hat ja lustigerweise so der Sherry-Export damals so eine Art Höhepunkt gehabt. Und noch eine lustige Verbindung finde ich, ich weiß nicht, Francis Drake war ja also auch so ein Freibeuter wie der Störte Becker. Und der hat mal in Cadiz 3000 Fässer geklaut. Das wollte ich noch so als Anekdote einarbeiten. Ansonsten verabschieden wir uns nämlich jetzt mit all diesen Gedanken und jetzt vor allen Dingen mit meinem doch etwas überhasteten Abreisen in die Sommerpause und melden uns dann im August wieder. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss, sich einen Schnärri schnappen und ab dafür.